Wie kann ich in der Liebe zu Jesus wachsen? Wir lesen in 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Unter dieses Wort wollen wir diese Botschaft stellen, über die Liebe zum Herrn Jesus. Und bevor ich dazu einige Ausführungen mache, mit Gottes Hilfe, möchte ich jedem von uns die Gelegenheit geben, in der Stille, wirklich in der Stille, darüber nachzudenken, wie steht es um meine Beziehung zu Jesus Christus? Habe ich Jesus lieb? Wir wollen einen Moment der Stille einlegen. Die Frage stellt sich, hast du Jesus Christus lieb, liebe Seele? Und wir alle dürfen uns das immer wieder fragen, egal ob wir bereits länger im Glauben stehen oder erst kurz, ob wir noch die erste brennende Liebe zum Herrn haben oder vielleicht auch schon eine gereifte Liebe, vielleicht aber auch eine abgekühlte Liebe über Jahre oder Jahrzehnte hindurch. Wie können wir alle wieder in der Liebe zum Herrn wachsen? Die Antwort darauf möchte ich in 7 kurzen Punkten mit uns entfalten. Das erste, ich muss erkennen, wer ich bin als Mensch. Das zweite, erkennen, wer Jesus Christus ist. Das dritte, erkennen, was Jesus für mich getan hat. Das vierte, ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Der fünfte Punkt, die innige Gemeinschaft mit Jesus pflegen. Sechstens, die Sünde hassen und lassen. Und siebtens, in der aktiven Nachfolge des Herrn Jesus Christus leben. Ich habe also jetzt keine 3 Punkte, sondern 7, aber die werden dann nicht so lange sein wie in der klassischen Predigt, sondern zum Teil auch sehr kurz. Aber der erste Punkt, weiß noch jemand, erkennen, wer ich bin, wer ich Mensch bin. Nun, der Mensch fühlt sich groß, stark, gut, perfekt, vollkommen, vielleicht auch mancher von uns. Aber wenn wir ehrlich sind vor Gott und uns selber, müssen wir uns doch fragen, habe ich noch nie versagt? Habe ich noch nie schlechte Worte ausgesprochen? Habe ich noch nie neidische Gedanken gehabt auf andere? Habe ich noch nie unreine Blicke schweifen lassen? Bin ich nicht manchmal stolz oder spotte über manches, vielleicht sogar über Gottes Wort und heilige Dinge? Wenn wir uns so ehrlich prüfen im Angesicht des Wortes Gottes, erkennen wir, auch wenn wir schon lange im Glauben stehen, dass wir ganz ärmlich und elend sind. Wir erkennen, wie wir Menschen sind von Natur aus. Selber uns prüfen, dazu brauchen wir Stille, nicht Lärm und Ablenkung und Geschwätzigkeit. Deshalb ist gut, auch in solchen Konferenzen, wenn man immer wieder Zeiten der Stille hat, ganz allein hier in die Schöpfung geht. Ich denke, das haben auch viele von uns gemacht. Der Teufel allerdings versucht durch Zerstreuung uns daran zu hindern, dass wir zur Ruhe und zur Stille kommen, zum Nachdenken über uns selber. Immer hält der Teufel etwas bereit, dass wir abgelenkt werden vom Wesentlichen, vom Wort Gottes, vom Gebet. Aber es ist ganz wichtig, dass wir diese Zeit der Stille in unserem Leben haben, um darüber nachzudenken, wer bin ich eigentlich als Mensch und wie stehe ich vor Gott da? Prüfe dein Herz. Erkenne, wer du bist, nämlich ein verlorener Sünder, ein armer Mensch, der von sich aus nichts bringen kann, außer seine leeren Hände, wo wir bitten dürfen, Herr, fülle du sie durch deine Vergebung und deine Gnade. Das erste also, erkennen, wer ich bin. Das zweite, um in der Liebe zum Herrn Jesus zu wachsen, ist, erkennen, wer Jesus Christus ist. Viele Menschen haben ganz falsches Christusverständnis, wissen gar nicht, wer Jesus ist. Nur ein Engel, ein Prophet, nur ein Mensch, Friedensstifter, Humanist oder was alles für Jesus-Vorstellungen heute existieren. Aber wenn wir wirklich die Bibel lesen, erkennen wir, wer der Herr Jesus ist, nämlich er ist Gott, der Sohn Gottes. Und als solcher ist er vollkommen, perfekt und heilig und steht in völligem Kontrast zu unserem verdorbenen Wesen. Er kam in diese vergängliche, verlorene Welt und hat sich erniedrigt bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz, wie wir in Philipperbrief Kapitel 2 lesen, wo das ausführlich beschrieben wird, wie er die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat, sich erniedrigt hat, auf diese Erde zu uns Menschen. Er wurde wie wir, aber ohne Sünde, so steht es im Hebräerbrief. Das ist der Unterschied. Als einziger hat er der Sünde vollkommen widerstanden, der Versuchung, die durch Satan immer wieder auf ihn zukam. Jesus Christus ist der einzige vollkommene Mensch und zugleich der Sohn Gottes. Und deshalb das Dritte. Wir müssen erkennen, was Jesus Christus für uns getan hat. Was Jesus für uns getan hat. Weil er ganz Mensch war, konnte er sterben. Das hätte er als Gott nicht tun können. Deshalb hat Gott ja diesen Weg gewählt, dass er im Leib der Maria, einer Frau, Mensch wurde. Fleischesgestalt annahm und Blut hatte, das er am Kreuz vergossen hat. Und da er der einzig reine und vollkommene ist, ist dieses Blut auch das einzige Blut auf der ganzen Welt, das uns reinwaschen kann von allen Sünden, wenn wir dieses für uns annehmen. Es gibt ein bekanntes Buch von Jakob Vetter, viel zu wenig gelesen, über das heilige Blut. Das wird jetzt nicht mystisch verstanden, sondern einfach so, dass das Opfer Jesu, wenn wir das für uns im Glauben annehmen, von ganzem Herzen, dass wir dann Anteil bekommen an der Reinigung. Denn es gibt nur Reinigung, da wo Blut fließt zur Sühne. Und Blut muss fließen, weil die Sünde so groß ist, dass sie den Tod fordern würde. Wenn aber Gott seinen Sohn schickt, der stellvertretend für dich und mich sein Blut vergießt, dann reinigt das Blut jeden, der das im Glauben annimmt. Schrecklich, wenn heute viele, die sich Theologen nennen, mit dem Blut Jesu nichts mehr anfangen können, angefangen von Rudolf Bultmann oder auch schon früher gab es solche Leugner. Und ja, es ist traurig, wenn wir haben schon gehört, die Tage selbst Synoden, die Sühnetheologie beseitigen wollen, einfach so vom lieben Gott reden, der sowieso jedem vergibt. Aber nein, die Sünde ist so schlimm, dass die Todesstrafe dafür darauf steht, für jeden von uns. Aber dadurch, dass Jesus stellvertretend den Tod für uns erlitten hat, befreit er uns von diesem Todesurteil und schenkt uns durch seine Auferstehung von den Toten das ewige Leben. Das ist einem Satz zusammengefasst, das ganze Evangelium schon, der Kern, um zu verstehen, diesen fröhlichen Tausch, wie es die Reformatoren genannt haben, am Kreuz, wo wir hängen müssten, da hat Gott seinen Sohn annageln lassen. Er ist dort grausam gestorben, aber dadurch wurde unsere Schuld gesühnt. Er starb als Unschuldiger für uns schuldige Menschen. Stellvertretung, das ist das Schlüsselwort. Er starb für uns. Und deshalb lesen wir in Johannes 3, Vers 16, den hoffentlich bekanntesten Vers, den jeder auswendig kennt. So, das heißt, auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn, also kein Geschöpf, sondern seinen einzig geborenen Sohn, dahingab, nämlich in den Tod, dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt, der also dieses Geschenk im Vertrauen annimmt für sich, nicht verloren geht, also nicht in die Hölle kommt, an den Ort ewiger Qual, sondern das ewige Leben hat. Und das heißt, das erfüllte Leben, das hier schon beginnt und das nach dem Tod in der Ewigkeit weitergeht, in der himmlischen Herrlichkeit. Das ist die Kernaussage der ganzen Heiligen Schrift, auf die schon das Alte Testament hinzielt. Und als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Er hat für dich und mich sein reines Blut vergossen, um uns die Reinheit zu schenken, durch die allein wir in den Himmel kommen, in die ewige Herrlichkeit. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. So lesen wir in Timotheusbriefen. Aber leider lassen sich nicht alle rufen. Aber wir haben den Auftrag, diesen Ruf Gottes weiterzusagen in diese verlorene Welt. Also, ganz wichtig, erkennen, wer ich bin, erkennen, wer Jesus ist, erkennen, was Jesus Christus für dich und mich getan hat. Hast du dieses Geschenk schon angenommen? Bist du ein Kind Gottes, gereinigt durch sein Blut? Ich kenne euch ja jetzt nicht alle, manche sind jetzt noch dazugekommen, und jeder möge das für sich selber prüfen. Das ist der einzige Weg, um gerettet zu werden. Und daraus jetzt kommt das, was auch unser Thema heute ist, wie kann ich jetzt in der Liebe zu Jesus wachsen? Das ist das vierte von den sieben Punkten, die ich heute uns mitgeben möchte. Und zwar 1. Johannes 4,19, was wir gerade gehört haben am Anfang. Das heißt praktisch, ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist der vierte Punkt und es steht in 1. Johannes 4, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Es wird aus Wuppertal, das ist auch eine Stadt des Pietismus, überliefert von einem Lederhändler, der ein echter Seelsorger war. Und zu dem kam einmal ein junger Mann und sagte, wenn Jesus mich fragt, hast du mich lieb, kann ich ihm nichts antworten. Mein Herz ist so kalt, ich fühle nichts, ich empfinde gar nichts für ihn. Ja, das ist einfach, ich lese es zwar und so, aber mein Herz ist irgendwie kalt, stumpf, ich habe keine Empfindungen. Klar, wir sollen uns nicht aufs Gefühl verlassen, aber wenn man so gar nichts fühlt und immer so kalt ist, ist auch komisch. Ja? Und das hat dieser junge Mann, diesem Seelsorger in Wuppertal gesagt. Und daraufhin antwortete dieser erfahrene Seelsorger dem jungen Mann, lieber Freund, dreh doch die Frage einfach herum. Frage nicht, ob du Jesus liebst, sondern frage den Heiland, Herr Jesus, hast du mich lieb? Liebst du, Herr Jesus, mich? Denk mal drüber nach, ja, was das heißt. Also nicht immer wieder auf mich schauen, wie ist das mit meiner Liebe zum Herrn, liebe ich genug und ich werde da auch wieder versagen und meine Schwachheit entdecken, aber immer wieder auf ihn schauen, den Gekreuzigten, Auferstandenen, hast du mich lieb? Und dann erkennen wir, ja, er hat mich so lieb, dass er sein Leben für mich hingegeben hat, dass er mir ewiges Leben schenkt durch seine Auferstehung, dass er mich reinigt von allen Sünden, dass er mir Sinn im Leben schenkt, dass er mir einen Platz im Himmel bereitet hat, allen, die ihn lieben. Das ist die Liebe Jesu, unseres Heilandes. Schon im Garten Gethsemane hat er Blut geschwitzt, also Schweiß, der ran wie Blutstropfen aus Liebe zu uns. Er hätte es nicht tun müssen. Er tat es freiwillig. Er hat noch gesagt zum Vater, weil er auch ganz Mensch war, Mensch und Gott zugleich, Vater, wenn es möglich ist, so lasse diesen Kelch, diesen bitteren Todeskelch vorübergehen. Wenn es einen anderen Weg gibt, so deute ich das, ja, außer diese qualvollen Schmerzen am Kreuz, dann schenke mir diesen Weg. Aber er hat sich dann den Willen des Vaters gefügt. Es muss ein Opfer gebracht werden. Und das Opfer von Tieren im Alten Bund, das waren nur Vorschattungen, die können uns nicht retten, diese Tieropfer, wo auch Blut geflossen ist. Und in vielen Religionen werden ja heute noch Opfer gebracht. Ja? Also der Mensch weiß, wie schwer die Sünde ist, dass das nur durch Blut gesühnt werden kann. Aber kein Tier und auch kein Mensch könnte das tun, außer dem Sohn Gottes. Und so hat er sein Leben hingegeben. So hat er uns geliebt. Ja, auch Zinzendorf, ich habe schon mal die Tage gesagt, stand ja vor diesem Gemälde, wo der gekreuzigte Jesus abgebildet war mit der Dornenkrone, Blut überströmt. Und da stand drunter, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und das hat Zinzendorf, diesen Grafen aus Herrnhut, der da diese große Kolonie mit Christen aus Böhmen, Mähren und so weiter aufgebaut hat, dazu bewegt, die Weltmission ganz entscheidend damals ab 1730 ungefähr voranzutreiben. Viele seiner Herrnhuter Missionare, damals stand die Mission noch gut, ja, sind ausgesandt worden oder selber wollten dahin zu den fernen Inseln und Erdteilen. Viele sind dort gestorben. Sie haben ihr Leben für den Herrn Jesus gegeben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und dieses Gerettetsein, das schenkt auch Rettersinn. Das erkennen wir immer wieder. Wer Jesus lieb hat, wir reflektieren seine Liebe. Der möchte auch diese Liebe weitergeben. Dazu kommen wir gleich noch. Also das ist das Entscheidende. Wir erkennen, ich bin ein nichtswürdiger Sünder. Jesus dagegen ist Gottes Sohn. Er hat freiwillig den Thron Gottes verlassen, kam auf diese Erde und hat sein Leben aus Liebe dahingegeben. Und diese Liebe allein ist es, die unsere Gegenliebe entflammen kann. Wir können es uns auch so vorstellen, mit dem Vergleich dieser Himmelskörper, Sonne und Mond, mit dem Licht auch. Ja. Die Sonne, das ist praktisch die Wurzel aller Wärme, allen Lichtes. Und der Mond ist so ein bisschen wie wir, der reflektiert es nur, der widerspiegelt. Die ist das Licht der Sonne. Und wenn wir solche kleinen Monde sind, im Bild jetzt gesprochen, ja, und erkennen, wir dürfen die Liebe Jesu empfangen und auch weitergeben und auch ihn wieder lieben, aber auch den Nächsten, dazu kommen wir auch noch, dann ist das im richtigen Verhältnis. Nicht wir produzieren irgendwie Liebe aus eigener Kraft, kann man zwar versuchen, das machen auch die gottlosen Menschen, die können auch ein Stück weit lieben, aber niemals mit dieser Agape-Liebe, darum geht es ja, diese Liebe, die sich selber hingibt, ganz für den anderen bis in den Tod. Die Kraft dazu, die kann nur der Herr schenken, sogar die Liebe zu den Feinden. Also zuerst kam seine Liebe, Gottes Liebe, Jesu Liebe, seine Gnade, seine Erlösung. Und dann folgt unsere Antwort darauf, so wie bei Sonne und Mond wir das Licht widerspiegeln dürfen. Ich möchte auch noch ein paar Verse in diesem Abschnitt lesen. Lasst uns ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das steht ja in 1. Johannes 4. Und daraus lesen wir noch ein paar weitere Verse. Wir wollen ja auch immer einen Zusammenhang betrachten des Wortes Gottes. Johannes 4, Vers 7 und 8. Da steht noch vieles weitere über die Liebe, die Agape, diese Liebe, die Gott uns schenkt. Vers 7, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Das ist ein Kernsatz in der Heiligen Schrift. Es gibt ja auch viele andere Stellen, auch wo Gott sein Gericht ausübt, wo Gott zornig wird, wo er eifersüchtig ist auf die ganzen Götzen und den ganzen Glaubensabfall in der Menschheit. Aber das eigentliche Wesen Gottes, der Kern Gottes, das Herz Gottes ist Liebe. Das können wir auch und müssen wir auch Menschen erklären, die Probleme haben mit der Liebe Gottes. Warum sind jetzt wieder Kriege? Warum so viele Katastrophen? Warum Pan oder Pandemien, wie man es nennt, und all diese Dinge? Ja, es sind Zuchtruten Gottes, es sind Zulassungen Gottes, es sind Prüfungen, die Gott schickt. Er möchte uns näher zu sich ziehen. Wir haben auch gestern ein schönes Lied auch von dem Alphorn gehört und auch gesungen, Näher, mein Gott, zu dir. Das haben sie auch gesungen, als die Titanic gesungen ist. Da haben sie dann ihre Tanzlieder plötzlich eingestellt, wo die letzten Minuten angebrochen waren und haben sich an ein christliches Lied erinnert. Vielleicht hat mancher den Herrn noch gefunden. Es gibt schöne Zeugnisse. John Harper war ein Prediger, der noch im Wasser schon noch viele zur Umkehr, noch einige zur Umkehr eingeladen hat, bevor er versunken ist. Gibt es bewegende Zeugnisse. John Harpers letzter Bekehrter, der sich noch, der gerettet wurde, aber John Harper, der ist gestorben und Menschen eingeladen. Also näher, mein Gott, zu dir. Aber nicht erst in der Todesstunde, sondern hoffentlich so, dass unser ganzes Leben sinnerfüllt ist. Es gibt die Schächergnade, aber es ist doch viel besser, wenn man das Leben schon mit dem Herrn leben kann und seine Liebe auch ausströmen kann für viele andere Menschen. Gott ist Liebe. Und gerade weil er Liebe ist, muss er auch Gerechtigkeit üben. Was wäre das für eine Liebe, wenn Gott alle Ungerechtigkeit einfach durchgehen lässt? Das Böse, das jetzt ausreift, wir haben gestern auch einiges davon gehört. Ja, das ist so, dass auch der Antichrist sich vorbereitet. Und Gott spricht da auch manchmal eine harte Sprache. Heute Morgen hat ein Bruder erzählt beim Frühstückstisch, dass ein kommunistischer, was war das, Bürgermeister oder Gouverneur?
Staatspräsident.
Ja, ein Staatspräsident. Genau nach einem Putsch, der wollte also sehr stark einschränken, auch die Christen und die Bibelübersetzer verbieten lassen in seinem Land und so weiter. Und dann hat Gott sehr hart gesprochen durch einen Lawinenrutsch, wo eine ganze Stadt verschüttet wurde. Und solche Dinge sind da geschehen. Also es gibt manchmal auch Zusammenhänge, die man unmittelbar erkennt, auch wenn da auch andere Menschen dann noch mitgestorben sind. Aber das können wir nicht im Einzelfall jetzt verstehen oder immer zusammenordnen, aber Gott spricht auch dadurch, weil er auch gerecht ist und heilig. Und doch ist es immer wieder seine Liebe, die den Menschen zur Umkehr rufen will, auch durch Gerichte hindurch. Und auch jetzt erleben wir Gerichte, Kriege und vieles. Und wir haben auch gemerkt, auch bei unseren Missionseinsätzen, Bruder Uwe wird es bestätigen, dass viele Menschen jetzt offener geworden sind, auch in dieser Corona-Maßnahmenkrise oder wie man es jetzt nennen soll, sind viele Menschen wirklich offener geworden und merken, das ist nicht mehr so, wie es die ganzen Jahrzehnte nach dem Krieg alles so schön weitergegangen ist. Vielleicht gibt es doch mehr und vielleicht stimmt doch, was in der Bibel steht, dass jetzt die totale Kontrolle kommt, ja, mit dieser Überwachung und mit Green Pass und so weiter, dass man viele Dinge gar nicht mehr tun kann, wenn man sich nicht registrieren lässt. Das steht ja alles schon in Offenbarung 13, wir haben es auch diese Tage gehört, dass keiner kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Mahlzeichen hat. Also die Vorboten, die sind jetzt schon da. Und deshalb machen wir auch diese Endzeitkonferenzen, um da auch hellwach zu sein. Also wir erleben viele Gerichte, Pandemien, Plandemien, Wasserkatastrophen, Feuerkatastrophen, Dürrekatastrophen, Waldsterben und. Und das sind auch alles Gerichtswinke Gottes. Als wir im Westerwald waren bei der Endzeitkonferenz, jetzt nächsten Monat ist dort eine Jugend-Endzeitkonferenz, herzliche Einladung, aber da sind wir auch gewandert und haben da ganze abgestorbene Waldstriche gesehen, vor allem die Fichten, die überleben die Trockenheit und die Beugenkäfer nicht. Ja, sowas, das bringt auch viele hoffentlich zum Nachdenken. Und sie merken, auch das in der Bibel ja steht, da gibt es ja Voraussagen, dass am Ende alles Gras und ein Drittel der Bäume verbrennen wird und so weiter. Vielleicht sind das auch schon die ersten Vorboten. Aber wir haben auch die Tage gesehen, wo so Dürre war, dass der Herr immer noch gnädig ist und regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. Auch Gott hat jetzt wieder gnädigen Regen geschickt. Ja, wir lesen dann weiter. Ich lese jetzt nicht alle Verse. In 1. Johannes 4, Vers 11. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, dann sollen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet worden. Was wäre das für eine Liebe, liebe Geschwister, wenn wir die einfach für uns behalten und sagen, ich liebe Jesus, aber mein Mitmensch, mein Nächster, vor allem auch Bruder und Schwester in der Gemeinde, das sind wir alle egal. Oder auch meine vielleicht noch nicht geretteten Nachbarn oder Freunde. Nein, die Liebe, wenn wir die Liebe des Herrn im Herzen tragen, dann, ich habe es auch schon erwähnt, dann wird die zur Retterliebe. Man kann da nicht schweigen. Wenn man gefragt wird, bezeugt man fröhlich Jesus. Und auch wenn man nicht gefragt wird, betet man immer wieder um Gelegenheiten, um die frohe Botschaft weiterzugeben. Ich habe so in den letzten Jahren mir so eine Angewohnheit entwickelt, viele wissen das, dass ich, wenn ich im Wald bin, ich mache ja viele Radtouren, auch jetzt gerade im Sommer, wenn es so schön heiß ist, habe ich immer Kreide dabei und ein paar Traktate, die lege ich dann aus auf Bänden oder da, wo es erlaubt ist, also wo schon manches in Hütten hineingekritzelt ist, da schreibe ich dann mit weißer Kreide, Jesus rettet. Und das Schöne ist, ich bin kürzlich wieder durchgeradelt, wo ich schon war, der Förster hat es stehen lassen, alles andere haben sie weggewischt, aber diese christlichen Botschaften in den Hütten haben sie stehen lassen, wenn die auch schön geschrieben sind und dann, ja, und nicht zu viel, also immer nur ein Satz. Man kann da reinschreiben, Jesus rettet, Jesus liebt dich, lies die Bibel, bete jeden Tag, Jesus macht von Sünden frei, Jesus schenkt wahren Lebenssinn, Gott ist Liebe, habe ich auch geschrieben. Also das steht zum Teil noch nach Jahren und ist zur Nachahmung empfohlen. Aber bitte nur mit Kreide, keine Spraydosen, keine Sachbeschädigung. Und da, wo sowieso schon vieles reingekritzelt ist, irgendwelche Namen von Menschen, da dann einfach den Namen des Herrn dazu schreiben in einer schönen Weise. Wenn ihr das alle macht, dann wird eine Erweckung auch im Wald vielleicht ausbrechen und mancher wird sich nicht das Leben nehmen, der einsam da im Wald rumirrt und nicht weiß, was er jetzt, ob er sich den letzten Schuss spritzt, wenn er liest, Jesus rettet. Vielleicht bringt ihn das nochmal zum Nachdenken. In der Ewigkeit bin ich mal gespannt, was wir da erfahren werden, wie viele Seelen auch durch diese Mission gerettet werden. Und natürlich die Traktate. Wir haben ja auch eine Schriftmission, der Bruder Uwe, ich und andere, und haben da auch Traktate mitgebracht. Es gibt ja auch viele andere Missionswerke, aber hier liegen noch etliche von der Lukas-Schriftmission. Auch die dürft ihr verteilen und alles, wo das Wort Gottes unverfälscht drinsteht. Natürlich vor allem auch Bibeln, Bibelteile, auch die Gideons sind sehr aktiv. Wer von euch ist denn bei den Gideons? Darf ich mal sehen? Ah, da ist noch, guck mal, ein Kollege von dir, Uwe, da noch ein Gideon. Gibt es noch mehr? Also mindestens zwei. Und die machen ja diese Bibelverteilung auch weltweit. Und auch das ist natürlich ein großer Segen. Jesus rettet. Gott ist Liebe, die Retterliebe des Herrn. Wir sind schuldig, einander zu lieben. Auch vor allem die Verlorenen. Da können wir nicht schweigen. Und mich macht es immer sehr traurig, wenn Menschen christliche Schriften ablehnen. Sie lehnen ja nicht mich ab, der die verteilt, sondern letztendlich den Herrn. Vielleicht denken sie auch, wir nehmen jetzt halt gerade nichts, aber viele sind auch wirklich so richtig ablehnend. Und ich sage immer, wissen Sie, was Sie tun? Manchen habe ich schon dann noch gesagt, Gott wird Sie mal in der Ewigkeit fragen. Du hättest die Möglichkeit gehabt, jetzt diese christliche Schrift, Traktat hat man früher gesagt, versteht man heute nicht mehr, heute reden wir besser von Flyern oder christlichen Schriften, diese mitzunehmen und ja, zu lesen oder vor allem auch die Bibel selber und darin den Herrn zu finden. Und dann auch ein sehr ernstes Wort, wir sind jetzt noch beim fünften Punkt, wir haben da noch zwei Punkte danach, wir haben ja ein bisschen Zeit noch, aber nicht so lange. Also ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Auch in 1. Johannes 4, Vers 20 steht auch sehr Wichtiges für unser Thema. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und Vers 21, dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, der soll auch seinen Bruder lieben. Was soll ich dazu sagen, liebe Geschwister? Fragen wir uns einfach, gibt es jemanden in unserer Gemeinde? Ich hoffe, jeder von uns hat eine Gemeinde und vielleicht einfach eine Hausgemeinde ist oder eine größere Gemeinde. Aber gibt es da jemanden, mit dem du nicht klarkommst, wo du Probleme hast, wo du an sich kein Abendmahl gemeinsam feiern könntest? Dann schiebe es nicht auf die lange Bank, rede mit diesem Menschen. Versöhne dich, räume die Dinge aus, die nicht in Ordnung sind. Vergib auch ihm oder bitte um Vergebung selber, wenn du versagt hast. Wir praktizieren das auch immer wieder. Ich habe auch schon mehrere Versöhnungsgespräche gehabt, auch in unserer Gemeinde mit Geschwistern. Es ist also, manchmal staut sich was an. Manchmal hat jemand was gegen einen, weil man vielleicht unbedachtes Wort gesagt hat oder umgekehrt, auch der andere. Und weil wir auch immer wieder versagen und schwache Menschen sind, auch als Christen noch, brauchen wir die Versöhnung. Und gerade wenn das Abendmahl gefeiert wird, ist das immer wieder ein besonderer Anlass, sich zu versöhnen. Denn der Herr sagt auch, und das ist eine gewisse Parallele auch zum Abendmahl, wenn du hingehst und dein Opfer bringst, dann versöhne dich zuvor mit deinem Bruder, der etwas gegen dich hat. Also wenn du den Eindruck hast, jemand hat was gegen dich, nicht nur ich habe was gegen jemanden, sondern jemand was gegen mich, und dir das bewusst wird, auch dann gehe hin. Ja? Nicht nur, wenn du was gegen jemanden hast, verstehst du? Also, wenn ich jetzt irgendwie den Eindruck hier hätte, auch von unserer Endzeitkonferenz, jemand hat was gegen mich, müsste ich jetzt auch oder würde ich jetzt auch auf ihn zugehen mit der Kraft des Herrn. Gestern gab es auch einige Gespräche, wo wir Dinge ausräumen konnten. Das finde ich immer gut, auch bei Konferenzen, wo man einfach auch offen miteinander redet, wenn etwas ist oder etwas nicht so gut gelaufen ist. Ja, also deshalb haben wir die Möglichkeit, sich zu versöhnen und einander zu vergeben und die Dinge nicht unter den Teppich zu schieben, über Jahre vielleicht, auch in der Ehe ist das wichtig, auch in der Familie, auch mit den Kindern oder Eltern und wie auch immer. Auch da, wo man so ganz eng zusammenlebt, ist ja am schwierigsten, weil man sich da am besten kennt. Oder sage ich jetzt was Falsches? Ja, also, und da brauchen wir manchmal täglich die Aussprache und Vergebung. Und deshalb, und wenn ihr das nicht tut, wenn ihr einfach immer unter den Teppich kehrt, vielleicht nur in den Fernseher schaut und nicht mehr miteinander redet, ich rede jetzt mal zum Beispiel von Ehe, dann können Dinge auch nicht bereinigt werden. Und dann staut sich's an und irgendwann kommt es zur Explosion oder zur Trennung. Ja, und das ist dann tragisch und sollte nicht sein. Und eben auch hier steht Bruder. Man kann das sicher auch auf die Schwestern und die Geschwister hier beziehen. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, ich bin ein ganz Frommer, ja, aber hasst eigentlich im Herzen seinen Bruder, seine Schwester in der Gemeinde, das ist ein Lügner, das geht nicht. Ja. Man kann, weil der Grund ist, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Also den Bruder und die Schwester, die sehen wir ja auch. Mit denen haben wir auch physisch ganz praktisch zu tun. Und von Gott kann man natürlich viel sagen, weil er existiert, aber wir sind nicht so direkt mit ihm jetzt konfrontiert, physisch sehr auf der Erde, wie mit dem Bruder und der Schwester. Und die Liebe Gottes wirkt sich eben konkret aus. Das heißt, sie wird immer konkret in unserem Leben, in unserem Alltag. Sonst sind wir Heuchler, wenn wir so fromm tun. Ich bin ein ganz Heiliger, aber lebe im Streit mit allen möglichen Menschen. Es ist natürlich heute eine große Not, muss ich sagen, auch im christlichen Bereich. Natürlich muss man sich von Irrlehren absondern. Ja? Ich habe auch viele Bücher geschrieben, also ich persönlich, über Sekten, über Irrlehren. Ich habe zum Beispiel jetzt keine Gemeinschaft mit Zeugen Jehovas oder anderen Sekten. Das ist was anderes, wenn man warnen muss vor falschen Lehren. Nicht? Das darf man jetzt nicht verwechseln. Und trotzdem, gerade aus Liebe zu diesen verlorenen Sektierern oder Irrlehrern, auch in der abgefallenen Landeskirche sind ja auch viele ungläubige Theologen. Es gibt auch Gläubige, man muss da auch differenzieren. Aber Wenn wir dann warnen vor der Verführung, die von diesen Kreisen kommt, dann nur aus Liebe, dass die Menschen auch dort herauskommen. Also ich habe zum Beispiel mein Buch, Zeugen Jehovas Handbuch oder Wanderphilosophie, was da noch liegt, nur immer geschrieben mit der missionarischen Intention, dass solche Zeugen Jehovas, Anthroposophen, Mormonen, Neuapostolische etc. etc. diese Bücher lesen und dadurch sich bekehren und merken, meine Lehre ist ja gar nicht biblisch. Also mit jeder Warnung, mit jedem Vortrag, auch hier, mit jedem Buch, was wir rausgehen, jeder Zeitschrift, haben wir ein eminent missionarisches Anliegen. Das ist eigentlich, ich habe ja einige Bücher auch schreiben dürfen durch Gottes Hilfe, aber jedes Buch, auch wenn es aufklärend ist, wenn es warnend ist, es hat immer ein missionarisches Anliegen, dass die Menschen aus ihren Irrlehren herauskommen. Aber auch wir selber bleiben natürlich korrekturbereit. Wir haben auch nicht die vollkommene Erkenntnis, aber in den heilsentscheidenden Fragen, Gott sei Dank schon. Aber es gibt natürlich auch manche Fragen, die auch zwischen Christen umstritten sind. Und da ist es aber manchmal auch schmerzlich, wenn auch zwischen bibeltreuen Christen auch manchmal Trennungen sind. Also ich persönlich hätte gern mehr Gemeinschaft, auch mit Christen, die vielleicht in manchen Punkten ein bisschen anders denken. Ich finde es manchmal schade, dass man dann aber von denen ausgegrenzt wird. Erlebe ich auch sehr oft leider. Das ist jetzt vielleicht kein Hass, aber einfach so, ja, existiert für mich nicht so diese Haltung. Also ich habe schon oft die Hand ausgestreckt zur Versöhnung oder zum Gespräch, aber nicht jeder möchte das. Das ist auch eine Not und auch da wird der Herr uns einmal fragen in der Ewigkeit, warum verachtest du deinen Bruder? Ja? Weil er vielleicht auch ein bisschen andere Lebensgeschichte hat als ich selber und so weiter. Warum verachtest du deinen Bruder? Und wir wollen das nicht machen, sondern wir wollen mit liebevoller, ausgestreckter Hand, mit offenem Herzen auf unsere Geschwister zugehen, auch wenn in manchen Fragen Unterschiede sind. Vielleicht ist euch aufgefallen, ich habe das ja jetzt hier auch organisiert und habe auch Brüder eingeladen, die zum Teil etwas andere Lehren vertreten. Nicht jeder hat hier die völlig gleiche Sicht oder Lehre. Das muss man aber bei Endzeitkonferenzen aushalten. Und wir werden jetzt aber nicht gegeneinander predigen, wie es auch in manchen Gemeinden gibt. Ja, der eine bringt dann die Vorentrückung, der andere die Mittel, der andere die Endentrückung oder so. Man kann seine Meinung sagen, aber man wird jetzt da nicht gegeneinander predigen. Das wäre auch nicht in der Liebe. Man kann mal eine Diskussion führen, die Fragen erörtern, aber auch das sollte in der Liebe geschehen. Miteinander ringen um die Wahrheit ist richtig, aber immer in der Liebe. Die Wahrheit in Liebe sagen und aus Liebe die Wahrheit nicht verschweigen. Ja, das waren so einige Gedanken, ist ein bisschen länger geworden, der Punkt, zum Punkt 4, ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das heißt auch die Liebe weitergeben. Jetzt kommt das Fünfte, wie kann ich in der Liebe zu Jesus wachsen? Fünftens, die innige Gemeinschaft mit Jesus pflegen. Hier geht es jetzt wieder um unser persönliches, geistliches Leben. Ein Bruder schrieb einmal Folgendes: Ich erinnere mich noch genau daran, wie ich meine jetzige Frau kennenlernte. Schon beim ersten Mal, als ich sie sah, war ich restlos in sie verliebt. Und ich, schreibfauler Mensch, brachte es wirklich fertig, ihr jeden Tag einen Brief zu schreiben. Eine Briefmarke aufzukleben, das war schon ein bisschen früher, wie man sieht, und den Brief in den Briefkasten einzuwerfen. Ja, liebe junge Leute, es gibt tatsächlich Briefpapier, Tinte, Briefkasten, das ist was Dauerhaftes. Nicht so, was man wegklickt dann und dann wieder weg. Und das, sagt dieser Mann, Bruder, einem Herrn, das brachte ich über Monate hinweg fertig und nichts war mir zu anstrengend, kein Weg zu weit, um diese Liebe zu meiner künftigen Frau auszudrücken. Das ist doch romantisch, wenn man Briefe noch mit Hand schreibt. Ich frage jetzt mal nicht, wer von euch das auch schon mal gemacht hat. Ja, also ich habe auch noch die ganzen Briefe aufgehoben von uns. Und das sind einfach Schätze und Erinnerungen, wo man später auch noch davon zehrt. Und auch diesem Bruder war kein Aufwand zu groß für seine Geliebte, die er dann auch geheiratet hat. Und jetzt können wir das übertragen auch auf die Beziehung zu Gott, zum Herrn Jesus. Wenn wir den Herrn Jesus wirklich lieben, wie sieht es dann da aus mit dem Aufwand an Zeit und Kraft und Engagement, das wir für ihn bringen? Die innige Gemeinschaft mit Jesus pflegen. Es kommt natürlich das Thema, die stille Zeit. Ja. Ist bei mir manchmal auch unterschiedlich, je nachdem, wie die Tage so aussehen. Aber in der Regel sollte es so sein, dass wir das morgens machen, Natürlich hat es nicht jeder so gut wie ich, der ich von zu Hause arbeiten kann. Viele müssen schon sehr früh ins Büro fahren, irgendwo hin. Aber heute gibt es ja auch Homeoffice, das wird ein bisschen entspannter für manche. Aber versuche es doch möglichst schon morgens, weil morgens kann man auftanken für den ganzen Tag. Und was morgens unser Herz füllt, das stärkt uns und prägt uns den ganzen Tag. Und leider ist es halt so, dass heute sehr oft an erster Stelle, was ist morgens, wenn viele aufwachen, was machen sie zuerst? Kaffee. Bitte? Kaffee trinken, ist auch, ja, dass man wach wird, okay. Aber ich meine jetzt so, was man liest morgens als erstes, manche, früher war es die Zeitung, heute auf dem Smartphone, ob jemand geschrieben hat und so weiter. Aber bitte doch den Herrn um Kraft, das liegen zu lassen, dieses Gerät, und sowieso nicht süchtig zu werden mit sowas, sondern einfach eine gedruckte Bibel aufzuschlagen, darin fortlaufend zu lesen, wieder das nächste Kapitel oder vielleicht zwei Kapitel weiter. Und ich mache so, dass ich so im Schnitt ein Kapitel pro Tag lese und das aber so oft lese, bis ich es verstanden habe. Vielleicht nicht alles verstehe, aber das Wesentliche auch für mein Leben verinnerliche und versuche auch umzusetzen. Und nicht nur Losungen, das ist besser als gar nichts, ja, aber diese Losungen, das ist immer nur so ein, zwei Verse, nein, sondern wirklich Zusammenhänge, die Bibel fortlaufend lesen. Aber jetzt nicht nur im dritten Mosebuch, das ist auch wichtig, ja, aber versteht man am Anfang vielleicht noch nicht die ganzen Opfergesetze, sondern auch immer im Neuen Testament lesen, zumindest parallel zum Alten Testament, beides. Besser noch eben ein Kapitel Altes, ein Kapitel Neues Testament. Diese Gemeinschaft mit dem Herrn pflegen, das Wort Gottes lesen, da spricht Gott zu uns, und auch beten, da reden wir mit dem Herrn und er antwortet uns durch sein Wort, durch Führungen, durch Begegnungen, ja, was wir so am Tag alles erleben. Auch hier hat Gott einige Begegnungen geschenkt, wunderbare Führungen, wo Menschen sich getroffen haben, die vielleicht auf Gemeindesuche sind und anderes können ihnen weiterhelfen, zum Beispiel, ja, auch solche Führungen gibt es. Und da freuen wir uns, auch da helfen zu können. Aber das macht der Herr. Im Wort Gottes heißt es, betet ohne Unterlass sogar. Also auf Deutsch würde man halt sagen, ohne Pause oder ohne Unterbrechung, Neudeutsch. Aber das ist eben nicht so zu verstehen, dass wir nur noch beten, auch beim Autofahren, beim Arbeiten und so weiter. Aber ich verstehe so und versuche es auch so zu praktizieren, dass ich eine Gebetshaltung habe, dass ich in allem den Herrn anflehe. Um Weisheit bitte, um Bewahrung bitte, um Kraft, Orientierung in entscheidenden Fragen. Auch vorhin haben wir noch kurz gebetet, auch vor dem Gottesdienst. Wir danken vor und nach dem Essen, auch hier. Das ist nicht nur ein Ritual, sondern das kommt von Herzen, dieses Gebet. Man betet auch fürs Essen, das zum Beispiel nicht vergiftet ist oder nicht schädlich ist, dass der Herr, wie oft waren vielleicht schon, vielleicht jetzt nicht hier im Haus, ja, aber wenn man irgendwo Urwald war oder dann gebetet hat, der Herr kann auch da bewahren. Euer Essen ist ja gut, da haben wir keine Sorge. Ja. Aber man betet einfach und dass man es gut verträgt, dass es bekömmlich ist. Es ist immer wieder eine Gnade. Ich glaube, einmal habe ich es nicht gemacht in Ägypten bei so einer Reise. Da habe ich dann einen Brechdurchfall bekommen. Da waren Eiswürfel in einem Getränk drin und es war vom Nilwasser. Dann hatte ich wirklich diese ganzen Keime da aus dem Nilwasser. Da habe ich wahrscheinlich das Gebet auch vergessen. Aber man soll trotzdem auch nicht leichtsinnig sein und jetzt denken, ich bete jetzt. Und das, ja, also ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls, es ist kein Ritual. In allem den Herrn anrufen, bei der Berufswahl, bei der Ehepartnerwahl, wenn man etwas lernt, auch vor jeder Predigt, vor jeder Arbeit, die ich mache, dass ich es gern mache, auch den Putzdienst in der Gemeinde. Herr, schenkt mir die Freudigkeit, jetzt die Toiletten zu putzen. Schenkt mir die Freudigkeit, im Chor mitzusingen. Schenkt mir die Freudigkeit, auch bei plagender Hitze zur Endzeitkonferenz zu fahren. Das war auch jetzt unser Gebet. Und der Herr hat ja wirklich Erleichterung geschenkt. Guck mal, wie angenehm das jetzt geworden ist vom Klima her. Ich habe schon gedacht, wie wird es, wenn hier dauernd über 30 Grad sind. Aber das sind alles solche Dinge, auch da dürfen wir den Herrn um Hilfe bitten und er hat auch diese Tage geholfen. Mach aus allem ein Gebet und der Herr wird es auch auf seine Weise erhören. Nicht immer, wie wir es denken, aber zu seiner Zeit und auf seine Weise. Innige Gemeinschaft mit Jesus pflegen. Jesus Christus soll über allem stehen. Und da schneide ich auch einen schwierigen Punkt jetzt hier an, in dem Abschnitt hier, nämlich wo der Herr Jesus sagt, und es wird oft falsch verstanden, in Lukas 14, Vers 26, Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Ja, liebe Freunde, wie habt ihr das bisher verstanden? Also wenn ich Jesu nachfolge, dann muss ich alle hassen, ja? Vater, Mutter, Kinder. Ja, das Wort, was hier steht, Misei, das bedeutet letztendlich, so sehen es auch viele Ausleger, dass es hier einfach um die Frage der Priorität geht, der Rangordnung in meinem Leben. Also ich würde es jetzt so erklärend übersetzen, wenn jemand zu mir kommt und diese ganzen Menschen, die jetzt hier genannt sind, und mich und sich selber, sein eigenes Leben mehr liebt als Jesus, der kann mir nicht nachfolgen. Anders gesagt, wir können Jesus nur nachfolgen, wenn er an erster Stelle steht. An erster Stelle. Und dann kommen alle anderen, Vater, Mutter, Kinder, Frau, Kinder etc. Und natürlich auch mein eigenes Leben. Wie ist es nochmal beim unerlösten Menschen? Da steht das eigene Leben an erster Stelle. Ich will große Scheunen bauen. Ich will meine Aktien vermehren. Ich will groß rauskommen und so weiter. Aber bei Jesus ist es genau andersrum. Da gilt es, und das ist nicht so einfach, sich selber zu verleugnen, sich zurückzunehmen, den anderen höher zu achten als sich selber. Und das können wir in der Kraft des Herrn tun, dass wir erkennen, Jesus zuerst, Jesus über allem. Es sollte einmal ein Märtyrer verbrannt werden und man wollte ihn, seine Frau und seine Kinder zum Widerruf bewegen. Man forderte sie auf, ihren Glauben zu verleugnen, aber keiner von ihnen hat den Herrn verleugnet. Man hatte ihnen angeboten, wenn sie sich von Jesus absondern, würden sie nicht hingerichtet werden. Sie aber wählten den Weg, dem Herrn treu zu bleiben und ihr Leben für ihn hinzugeben. Und wie viele Märtyrer und Märtyrerinnen, auch Frauen, auch Kinder in der Geschichte der Gemeinde Jesu, haben wirklich ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod, sondern Herr Jesus über alles. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal den Märtyrerspiegel gelesen hat. Das ist sehr, sehr erschütternd, wenn man das liest, aber auch sehr ermutigend. Hätten auch wir diese Kraft, auf den Scheiterhaufen zu gehen oder in die Folterkammern der modernen Psychiatrie und so weiter, wenn sie uns verfolgen. Auch bei uns kann Verfolgung kommen. Wir haben auch eine Schrift rausgebracht. Ich habe lange gezögert, so etwas zu veröffentlichen. Verfolgung und der gläserne Mensch heißt das. Liegt auch da drüben noch aus. Also da haben wir Ratschläge gegeben, wie man in der Verfolgung durchhalten kann. Natürlich, man kann viel schreiben. Es geht immer darum, dass man selber dann umsetzt, wenn man betroffen ist. Und das, was ich geschrieben habe, an erster Stelle steht, Jesus über alles lieben. Sonst wird man nicht durchhalten. Wenn sie sagen, wir nehmen euch die Kinder weg und ihr kriegt sie wieder, wenn ihr Jesus absagt, was tun wir dann? Und deshalb, jedes Familienmitglied, auch die Kinder, sollten diese Haltung haben, wir lassen uns durch nichts erpressen, wir lieben den Herrn Jesus über alles. Und nur wenn wir in dieser Haltung sind, werden die Verfolger nichts ausrichten. Selbst wenn sie unser irdisches Leben nehmen, werden wir alle, wenn wir gläubig sind, wiedergeboren durch den Geist Gottes, beim Herrn Jesus sein. Und auch bei uns, wir haben ja gehört Vorträge über die Gender-Ideologie, über die Corona-Politik, über diese Corona-Maßnahmen, die über das biblisch verantwortbare Maß hinausgegangen sind die letzten Jahre. Wir hoffen, dass sich das nicht wiederholt. Was tun wir dann? Dann können wir nur sagen, nein, Jesus über alles. Ich verleugne den Glauben nicht. Wir versammeln uns trotzdem, wir singen trotzdem, wir halten dem Herrn die Treue. Wir machen nicht die Gender-Ideologie mit. Wir sind bereit, lieber ins Gefängnis zu gehen und den Herrn zu bezeugen. Wir lassen uns den Glauben nicht verbieten und die Ausübung unseres Glaubenslebens auch nicht verbieten. Die Standfestigkeit der Märtyrer, wir haben einen Vorgeschmack bekommen. Wie weit können wir mitgehen und wo sind heilige Grenzen, die wir nicht überschreiten können? Es war so eindrücklich, das Schaubild von unserem Bruder, der uns da gezeigt hat, Römer 13 und Apostelgeschichte 5. Die eine Stelle war dünn gedruckt hier an der Wand und die andere dick gedruckt. Wisst ihr noch, welche dick gedruckt war? Die zweite, ja. Also Römer 13, man muss seid untertan der Obrigkeit, ist biblisch, ist richtig, das gilt grundsätzlich, aber eben mit der Grenze, soweit es nicht Gottes Wort und unserem Gewissen als Christen widerspricht. Und deshalb fett gedruckt, das steht dann höher, ist Apostelgeschichte 5,29. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, eben dann, wenn sie Gesetze erlassen, die eindeutig gegen Gottes Wort gehen. Nennen wir die Abtreibungsgesetze, die Ehegesetze, die neuen und was da alles so läuft. Da können wir nicht mitmachen. Wir können die Kindermutterleib nicht töten. Wir können keine Beziehungen segnen oder trauen, wo Gott sagt, dass das Gräuelsünden sind und so weiter. Ja. Also ihr seht, da kann man sehr in Bedrängnis kommen, auch als Gemeinde, wenn da sowas etwas mal verlangt würde. Oder denken wir an den interreligiösen Dialog, dass wir unsere Kirchen öffnen müssen für alle möglichen Religionen plötzlich. Dann müssen wir in den Untergrund gehen. Ja. Dann müssen wir unsere schönen Gemeindehäuser verlassen. Ja, aber das ist noch nicht ganz so weit, aber es zeichnet sich manches schon ab. Bleiben wir dann biblisch klar in der Liebe zu Jesus? Ja, dann, ich habe noch zwei Punkte. Die sind auch nicht so ganz kurz, aber ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Kraft. Der sechste Punkt, bewusst auch der sechste, die Sünde hassen und lassen. Wenn man den Herrn Jesus liebt über alles, dann gilt es auch, alles, was Gott betrübt und was uns vom schmalen Weg dem Lamme nach wegzieht, zu hassen und zu lassen. Wir werden das auf der Erde nicht vollkommen erreichen. Es gibt ja Lehren des Perfektionismus, die sagen, du kannst ja einen völlig sündlosen Zustand erreichen. Aber manche werden es vielleicht selber wissen, solche Lehren machen den Menschen kaputt. Es steht ja auch in 1. Johannes 1, ich sage es jetzt sinngemäß, wer sagt, dass er ohne Sünde sei, der macht Gott zum Lügner. Und ich kann vielleicht wieder ein bisschen aufmachen. Und das ist einfach die Lehre des Perfektionismus. Es hat viele Leute in die Verzweiflung getrieben, dass sie dann erst recht in Sünden gefallen sind. Das ist aber wiederum kein Freibrief für Sünde, wenn ich das so sage, sondern die Realität. Wir sind zwar in Christus rein und heilig. Wir haben diese Stellung in Christus, ja, dass er uns reingewaschen hat durch sein Blut. Aber wir können leider, solange wir auf der Erde sind, noch angefochten werden durch mancherlei Prüfungen. Manchmal versagen wir auch. Aber für einen Christen ist es dann so, der Unterschied, ich habe es immer wieder verglichen zwischen Schwein und Schaf. Na, ein Schwein, das wälzt sich gerne im Dreck, der Mensch ohne Christus, für den ist es sein normales Element, dass er hier flucht und lügt und rumhurt und sich besäuft und üble Dinge macht, die im Widerspruch zu den Geboten Gottes stehen. Für einen Christen ist sowas aber eher der Ausnahmezustand, so wie bei einem Schaf, also die Ausnahme, wie bei einem Schaf, das in den Schmutz gefallen ist und dann möglichst schnell wieder rein werden will. Ja, wisst ihr das auch? Man hat versagt, man hat ein böses Wort gesagt, man hat schlecht gedacht, man hat über jemanden gelästert oder sonstige Sünde getan, aber man möchte es so schnell wie möglich wieder loshaben. Und man kann das tun, den Herrn um Vergebung bitten, auch den Menschen um Vergebung bitten, die Sache bereinigen und den Herrn um Kraft bitten, der Sünde zu widerstehen. Also in diesem Kampf zwischen Fleisch und Geist, wie es auch die Reformatoren gesagt haben, leben wir leider, ich wünschte mir auch, ich würde hier alles ganz perfekt machen, auch bei dieser Konferenz, kein falsches Wort sagen, keinen Fehler machen, niemand beleidigen oder übergehen oder schlecht denken oder irgendwas. Aber leider gelingt es uns nicht immer, ja, wenn wir ehrlich sind vor Gott und uns selber. Aber da können wir den Herrn wirklich um Gnade bitten. Ja, also wir dürfen uns da nicht überfordern, auch nicht gegenseitig, aber auch keinen Freibrief hier zur Sünde erteilen, sondern, wie es der Apostel Paulus ausdrückt, etwa 1. Korinther 9, es ist ein Wettlauf nach dem himmlischen Ziel und Kleinod. Wir sind auf dem Weg und wir sollen wachsen in der Heiligung. Bruder Eberzeus hat ein wunderbares Buch über Heiligung geschrieben. Ich lese das auch gerade jetzt, hat mir es geschenkt vorgestern. Wie heißt das nochmal? Ihr sollt heilig sein, ist der Titel. Kann es wirklich empfehlen. Er hat da viele Beispiele auch für praktische Heiligung gebracht. Zum Beispiel, ich sage es jetzt aus dem Gedächtnis, habe ich gerade heute Morgen nochmal gelesen, wenn meine Füße früher Wege gegangen sind, die nicht gut waren, die sündige Orte aufgesucht haben, so gehen die Füße jetzt dahin in die Städte, um das Evangelium zu verkündigen. Oder wenn die Augen Dinge angeschaut haben, die Gott ein Gräuel sind, so schauen sie jetzt auf Menschen, wie kann ich ihnen helfen, wie kann ich ihnen die Liebe Jesu weitergeben. Oder wenn meine Mund Worte ausgesprochen hat, um andere zu verletzen, zu beleidigen, so kommen jetzt Worte des Segens zur Geltung und so weiter. Also ihr seht, unser Leben als Christen, das sollte wirklich und darf anders sein als das in der Welt. Wir sollen segnen, statt zu fluchen, helfen, statt andere zu schädigen und so weiter. Versteht, denke ich, was ich sagen möchte. Und so sollen wir die Sünde hassen und lassen. Über Sünde möchte ich jetzt nicht so viel sagen, aber ein paar Dinge ganz kurz. Die Sünde ist alles, was uns von Jesus Christus wegzieht. Sund, der Meeresgraben, der Trennung vom Festland im Deutschen oder im Griechischen Hamartia, die Zielverfehlung und solche Dinge stehen mit drin, Abirrung, auch im Hebräischen gibt es verschiedene Begriffe auch für dieses Phänomen, von Gott abzuirren, also sich von ihm zu trennen, das Ziel zu verfehlen. Pascha und wie die alle heißen, die Begriffe dort. Und es gibt eine Gesetzmäßigkeit in der Sünde, habt ihr vielleicht auch erlebt, wenn man ein wenig Sünde toleriert, wird daraus mehr Sünde. Zuerst stehle ich nur einen Apfel und dann denke ich, hat keiner gemerkt, dann stehle ich mehrere Äpfel. Am Schluss plündere ich den ganzen Baum ab, ohne Erlaubnis des Nachbarn zum Beispiel. Wenn es der Nachbar erlaubt ist, was anderes, habe sowieso zu viele Äpfel, könnt ihr holen, ist bei uns auch so. Wir tun gegenseitig, essen wir die Früchte, wenn es rüberwächst, ja, und so. Aber wenn ich das unerlaubt mache, ist auch schon Sünde, vielleicht im Kleinen, aber man sieht auch die kleinen Sünden. Ja, und die kleinen Füchse verderben auch schon den Weinberg. Also ein wenig Sünde führt zu immer mehr Sünde. Auch in Gedanken, wenn ich das zulasse und immer noch mal hinschaue, wo ich nicht hinschauen sollte, dann wird es immer schlimmer, anstatt zu beten, Herr, schenk mir Kraft, da nicht mehr hinzuschauen. Oder die Sünde, das ist auch so, dass die uns die Zeit stiehlt. Sünde ist auch schon, wenn ich einfach die Zeit, ich sage mal so, für falsche Dinge einsetze. Ich sollte zum Beispiel einen Krankenbesuch machen und in der Zeit spiele ich lieber auf dem Computer. Das ist auch Sünde dann, ja. Überhaupt, wenn man nur noch spielt oder die Zeit so totschlägt. Man kann auch mal sich entspannen und mal nichts tun oder einfach mal relaxen oder chillen, wie man heute sagt. Wir brauchen auch Phasen der Erholung. Also jetzt kein Burnout hier, predige ich nicht. Aber wenn Gott mir ganz klar sagt, du solltest jetzt aber die Person besuchen, die ist krank oder da liegt jemand im Sterben. Ich habe es leider auch einmal verpasst, deshalb sage ich es aus Erfahrung. Bin zu spät ins Krankenhaus zum Besuch. Das hängt mir heute noch nach, innerlich, im Gewissen. Und deshalb sagt das Wort Gottes auch, kaufet die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Wir sollen die Zeit für den Herrn einsetzen und für die Mitmenschen, die Liebe Jesu weitergeben. Sünde betrübt Gott, macht Gott traurig und sie betrügt auch mich selber. Ich denke, ich hätte etwas gewonnen, aber in Wirklichkeit habe ich verloren. Auch Trägheit ist Sünde, Faulheit. Wenn ich nichts tue, sündige ich auch, indem ich einfach versäume, das zu tun, was ich tun sollte. Manche sagen ja, wenn ich nichts tue, dann sündige ich auch nicht. Ja? Aber so ist es auch nicht. Faulheit ist auch Sünde. Das heißt nämlich, geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Aber wie gesagt, wir predigen kein Burnout, aber man muss hier das richtige Maß finden zwischen Ruhe, Entspannung und eben auch Aktivität. Auch da muss man sehr weise damit umgehen. Sünde zerstört auch den Einzelnen, den Betroffenen, manchmal auch die Familie oder die ganze Umgebung. Ich kenne zum Beispiel eine Familie, da sind viele gläubig, auch die Frau, aber der Mann, der rennt von Spielcasino zu Spielcasino und verspielt das Vermögen, das Haus oder die Kinder müssen dann noch dafür aufkommen, die schon arbeiten und so weiter. Das ist doch traurig, ja. Und da kann man auch nur beten, wenn man so jemanden kennt. Und da kann man vielleicht nur beten, Herr, schenk, dass dieser Mann aufwacht, dass er wirklich gegen die Wand läuft, nicht weiterkommt und dann umkehrt zu dir. Vielleicht schon vorher, bevor er gegen die Wand läuft. Das ist ein sehr hartes Gebet. Aber manche Leute brauchen wirklich einen heilsamen Schock. Aber dann ist schon oft sehr spät. So war es ja auch beim verlorenen Sohn. Wann ist der umgekehrt? Als er bei den Schweinen gelandet ist und noch nicht mal das Schweinefutter mehr essen sollte. Dann hat er sich erinnert an sein Vaterhaus, und um das Bild zu verlassen. an Gott, dann ist der Mensch zu Gott umgekehrt, als es ihm wirklich schlecht ging, als er absolut in der Tiefe war. Sünde zerstört. Wir könnten dem Herrn von Herzen dienen, in seinem Bilde wirken oder, wie soll ich sagen, in seinem Auftrag wirken. Aber Sünde betrügt uns. Sie schickt uns in den trügerischen Glauben, man hätte etwas gewonnen, aber in Wirklichkeit haben wir alles verloren. Beziehe mich jetzt ganz bewusst mit ein, weil auch bei mir kann das genauso passieren wie bei jedem von uns. Und man muss sich mal auch klar machen, was das Internet angeht. Da ist alles registriert, was man sich da anschaut. Ja. Das sage ich auch gerade Jugendlichen, die da so rumzappen, aber auch Erwachsene. Das muss man sich bewusst sein. Und Gott sieht ohnehin alles, aber auch hier, man wird sogar erpressbar, auch durch Google und andere Konzerne, je nachdem, wo man da überall sich aufhält. Das nur nebenbei. Sünde kann auch davon abhalten, dass sich ein Mensch für geistliche Aufgaben qualifiziert. Natürlich sind auch Älteste in Gemeinden nicht vollkommen, aber wenn jemand so in, sag ich mal, offensiv gelebter Sünde lebt, ich sag mal, wenn jetzt ein Ältester ein Bankräuber wäre, ein extremes Beispiel, oder seine Frau permanent misshandelt oder von Kneipe zu Kneipe wankt im Vollrausch jeden Abend, das wäre ein schlechtes Bild für eine Gemeinde. Und deshalb gibt es ja auch Kriterien für die Dienste, gerade auch diese wichtigen Leitungsdienste, aber auch andere Dienste. Allgemein für jeden Christen gilt, dass wir Licht und nicht Finsternis sein sollten. Denn sonst nimmt das Evangelium Schaden, wird der Herr Jesus verlästert. Aber nicht Jesus ist schuld, sondern wir wären dann schuld, wenn wir ein solches unordentliches Leben führen. Das Gegenteil vom Leben in der Sünde ist Leben in der Heiligung, in der Nachfolge Jesu. Und man kann so sagen, entweder die Sünden nehmen zu oder die Heiligung nimmt zu. Klar, bei einem Christen sollte es so sein, dass die Heiligung zunimmt, auch wenn wir auf Erden noch nicht vollkommen sind, aber wir wachsen in dieser Heiligung, in der Nachfolge Jesu. So viel jetzt nur zum Thema Sünde. Jetzt komme ich zum letzten Punkt noch. Siebtens, in der aktiven Nachfolge Jesu Christi leben. In Galater 5, Vers 16 folgende lesen wir, Galater 5 ab Vers 16, wir schlagen es mal auf. Ich sage euch aber, lebt im Geist, dann werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Und Fleisch ist ja das, was uns in der Welt durch die Sünde angreift und anficht. Und weiter heißt das Fleisch, also man kann auch sagen, unser sündiges, altes Wesen, gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Und danach werden aufgezählt eben die Werke des Fleisches. Das ist in meiner Lutherbibel hier fett gedruckt, Luther 98. Da werden dann eine ganze Reihe genannt. Und das ist eben keine aktive Nachfolge Jesu, wo diese Dinge so, sage ich mal, dominant noch da sind. Also als erstes wird dann genannt Ehebruch. Das, also Ehebruch heißt, dass man in die Ehe eines anderen einbricht, ihm den Ehepartner abspenstig macht. Dann Unzucht, Porneia, das ist jede Art von Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau, beginnt aber auch schon auch mit dem Blick und so weiter, genau wie Ehebruch. Aber wenn es dann ausgeführt ist, diese vollzogene Unzucht, das ist dann auch sehr gravierend und zerstört letztendlich die Ehe. Dann Unreinheit, dazu gehören auch unreine Gedanken und Worte, jede Art, die nicht von der Reinheit Jesu erfüllt ist, auch auf sexuellem Gebiet, aber nicht nur. Dann wird genannt, es gibt ja verschiedene Übersetzungen, Zügellosigkeit, dass man sich nicht beherrschen kann. Man möchte alles haben, was man sieht, was einem die Werbung verspricht. Man hat also keine Selbstbeherrschung. Das Gegenteil davon ist eben die Selbstbeherrschung. Dann kommt hier der Götzendienst. Götzendienst, da stellt man sich natürlich zunächst Götzenfiguren vor, wie es heute auch auf Baumärkten ist, Buddha-Figuren und hinduistische Gottheiten. So etwas dürft ihr euch auf keinen Fall aufstellen. Das ist keine Zierde des Gartens, sondern ist Gott ein Gräuel, wo so etwas steht. Redet vielleicht auch mal mit euren Nachbarn darüber, wenn ihr sowas sehen müsst. Es gibt ja, hier habe ich jetzt keine gesehen im Ort, aber in vielen Orten stehen also wirklich Götzenfiguren heute wieder im Garten. Das ist ganz schlimm, die Leute wissen vielleicht oft gar nicht, was sie tun. Aber Götzendienst ist ja nicht nur die Figuren, sondern auch vieles andere. Alles, was ich mehr liebe als den Herrn, kann ein Götze sein. Martin Luther hat mal gesagt, das, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und jetzt überleg mal, vielleicht nochmal in der Stille, woran hänge ich mein Herz? Und was hält mich ab, in der aktiven Nachfolge Jesu zu leben? Naja, beim einen ist vielleicht das Geld, großer Götze, der Mammon, die Habsucht, das Streben nach Reichtümern, dann die Ehrsucht, die Ruhmsucht, die Sexualität, der Besitz, Auto, Häuschen und so weiter. Und deshalb sagt ja die Bibel, haben, als hätte man nicht, immer so leben, dass man das auch alles loslassen kann. Wenn wir die Haltung haben, ist okay. Ja, wir bauen jetzt ja auch ein Gemeindehaus, aber wir leben auch in der Haltung, vielleicht nehmen sie es uns irgendwann weg. Und was machen wir dann? Ja. Aber okay, dann geht es in die Häuser wieder. Und so ist es auch mit dem eigenen Häuschen, mit dem Auto, mit den Besitztümern, alles loslassen können. Unser Herz darf nicht daran hängen. Und eben auch unser eigenes Ich und unser eigenes Leben. Und lebst du auch so, dass du jederzeit zum Herrn gehen kannst? Heute haben ja auch manche von uns eine weite Heimreise. Wir wissen nie, ob es unsere letzte Fahrt ist. Sind wir bereit, zum Herrn zu gehen? Haben wir unser Herz reinigen lassen durch sein Blut? Der größte Götze ist das eigene Ich und ihn müssen wir immer wieder abtöten lassen durch den Herrn. Dann werden noch genannt Zauberei, Pharmakia, das sind also Rauschdrogen, die gemischt werden, damit der Mensch in bewusstseinsgetrübte Zustände kommt. Halluzinogene und das ganze Gebiet der Magie. Und dann auch, ich kann jetzt nicht alles hier erklären, das wäre eine eigene Bibelwoche, Feindschaft, Streit, Eifersucht, also Parteiungen, Zorn, Zwietracht, Neid, Mord, Trunkenheit und dergleichen. Luther hat übersetzt Fressen und Saufen, auch das kann so Sünde sein, wenn man es übertreibt. Wir dürfen schon gut essen, haben wir ja auch gemacht, vielen Dank nochmal. Aber ich denke, keiner hat sich hier irgendwie betrunken oder Völlerei betrieben. Das wäre dann auch Sünde. Wir schädigen ja damit den Leib und wir nehmen auch den anderen etwas weg. Zum Beispiel Nachtisch frage ich immer, wenn es einen zweiten gibt, ist auch schön, aber wenn nicht, dann war auch dankbar, dass es auch für alle reicht, ja? Okay, also auch da wollen wir aufeinander Rücksicht nehmen. Ja, dann aber, und darüber habe ich tatsächlich mal eine ganze Bibelwoche gehalten, das werde ich jetzt nur vorlesen, deshalb. Positiv, dem Herrn nachfolgen, aktive Nachfolge, das steht dann jetzt positiv formuliert in den nächsten Versen in Galater 5. Also hier haben wir die Werke des Fleisches gehört und jetzt kommt die Frucht des Geistes. Und allein über die Liebe kannst du die ganze Woche predigen oder wirst in Ewigkeit nicht fertig. Deshalb, ich lese jetzt einfach vor, ich hoffe, ihr kennt das auswendig. Galater 5, Abvers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, nämlich diese hingebende Liebe, die Agape-Liebe, Freude im Herrn, Friede, Langmut, also Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, das kann man auch mit Glaube übersetzen. Sanftmut, Selbstbeherrschung, wird auch manchmal mit Keuschheit übersetzt, aber es ist jede Art, dass man die Kontrolle hat über sich durch den Heiligen Geist im Herzen, ja, dass er uns leitet und lenkt und bewahrt vor Zügellosigkeit. Gegen solche Dinge, lesen wir weiter, gibt es kein Gesetz, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Ja, damit bin ich zum Ende gekommen, weil es viele Punkte waren, fasse ich es nochmal zusammen, ganz kurz am Schluss. Wie kann ich in der Liebe zu Jesus wachsen? Das erste war also die Selbsterkenntnis. Wer bin ich, Mensch? Nämlich ein verlorener Sünder. Ich kann nichts bringen, außer meine bettelnden Hände. Herr, fülle du sie mit deiner Gnade, Liebe, Vergebung und Kraft. Und das ist eben das Zweite, erkennen, wer der Herr Jesus Christus ist. Er, der Sohn Gottes, der den Thron Gottes verlassen hat, neben dem Vater und auf die Erde gekommen ist und uns erlöst hat am Kreuz auf Golgatha. Und das hat er getan. Und das ist auch das dritte Erkennen, was Jesus für mich getan hat. Er hat uns gerettet vor der ewigen Verlorenheit. Und wenn wir das erkennen, dann können wir seine Liebe erwidern. Das war der vierte Punkt. Ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und aus dieser Liebesbeziehung zum Herrn, die beruht darin, dass wir dann innig mit ihm verbunden sind. Das fünfte, das war die innige Gemeinschaft mit Jesus pflegen. In dieser ständigen Verbindung zu sein mit ihm in der stillen Zeit, im anhaltenden Gebet, in allen Dingen beten, auch beim Autofahren übrigens, aber mit offenen Augen in dem Fall. Ja, aber auch da kann man beten um Bewahrung, auch ein Stoßgebet aufrufen, wenn da gerade eine gefährliche Situation ist. Ich mache das immer, wenn ich überhole auf der Autobahn, dann kann ich, ja, deshalb fährt meine Frau viel besser, aber ich fahre nie ohne Gebet Auto, ja, bei meinen Fahrkünsten, aber bisher hat mich der Herr bewahrt, es ist wirklich wunderbar. Und diese Gebetshaltung, die innige Gemeinschaft mit Jesus in allem, also diese Haltung, betet ohne Unterlass. Und das sechste, die Sünde hassen und lassen. Auch wenn wir das nicht vollkommen schaffen, aber je mehr wir der Sünde absterben, umso mehr wir in der Heiligung wachsen, umso mehr haben wir diese Liebesbeziehung zum Herrn Jesus. Und das siebte eben in der aktiven Nachfolge des Herrn leben, die Frucht des Geistes hervorbringen, im Unterschied zu den Werken des Fleisches. Man könnte noch viel mehr sagen, aber es sollten einfach einige Hilfen sein heute Morgen, auch aus manchen eigenen Erfahrungen, auch zum Teil schweren Kämpfen, die ich auch schon hatte in meinem Leben. Aber auch da dürfen wir voneinander lernen, füreinander beten, füreinander einstehen und in der Liebe zueinander weitergehen, bis wir das Ziel erreichen und uns alle einmal wiedersehen beim Herrn. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Herr Jesus, wie sieht es mit der Liebe aus, auch bei mir zu dir, Herr? Wir können dich nur bitten, stärke diese Liebe jeden Tag. Lass uns immer wieder daran denken, wie sehr du uns geliebt hast, Herr, und dann dir auch nachfolgen. Schenke uns die Kraft, dich zu lieben, einander zu lieben, auch da, wo wir unterschiedlich sind, Herr. Da schenkt besonders die Gnade, aufeinander zuzugehen. Und wir werden auch manche Wunder erleben, wo auch ein wertvoller Mensch uns begegnet, den wir vielleicht noch gar nicht so erkannt hatten. Herr, so segne uns alle, behüte uns weiterhin auf dem schmalen Weg, auch dieses Haus und alle Freizeiten, die hier sind, auch uns jetzt auf der Heimreise, Herr. Sei du mit uns, bewahre uns in dir, Herr. Lass uns immer bereit sein, dir zu begegnen. Dafür loben und preisen wir dich. Amen.